Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
10 sehr gute neue Kriminalromane, die empfiehlt unsere neue Krimi-Bestenliste. Die ist heute rausgekommen und hier bei mir im Studio ist jetzt unser Krimi-Bestenlisten-Juror Kolja Mensing. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Das sind alles sehr gute Bücher, aber schauen wir mal an die Spitze. Welcher Krimi ist denn gerade für die Jury der allerbeste?
Ja, ist wirklich interessant, ne, dass wir hier 3 Titel an der Spitze haben, die schon im Vormonat oben standen. Das ist tatsächlich nicht immer so. Ich glaube, es liegt daran, dass das Bücher sind, mit denen man nicht so ganz schnell fertig wird. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man sie nicht schnell lesen würde. Die sind alle 3 unglaublich spannend, aber die haben einen langen Nachhall. Und an dem Fall James Kestrel und 5 Winter, das ist der neue Platz 1, kann man das, glaube ich, ganz gut zeigen. Das ist ein historischer Kriminalroman. Die Handlung setzt im Jahr 1941 ein, also im Zweiten Weltkrieg. Auf einer Insel, die zu Hawaii gehört, wird ein Doppelmord begangen und der amerikanische Polizist Joe McGrady macht sich auf die Spur des Killers, die ihn, und damit wird es jetzt interessant, die ihn über den Pazifik erst nach Hongkong und dann nach Japan führt. Kurz darauf greifen die Japaner Pearl Harbor an, das heißt, dieser Krieg im Pazifikraum eskaliert und Joe McGrady läuft jetzt halt in Gefahr, in Japan als Amerikaner interniert zu werden. Er muss sich verstecken und es werden 5 Jahre, 5 Winter, darum der Titel, vergehen, bis er halt zurück in die USA kommt. Und was mich so beeindruckt hat, ist, wie James Kestrel hier so einen Standard-Krimi-Plot nimmt, also Polizist jagt Mörder oder Polizist jagt Doppelmörder, und er nimmt das als Ausgangspunkt für einen geradezu ja verschwenderisch und luxuriös erzählten Roman. 5 Winter ist ganz klar ein Krimi, aber es ist eben auch ein ganz breit erzählter Kriegsroman. Es ist ein Spionagethriller, es geht um Verrat, Geheimnisse, Loyalität. Und es gibt in 5 Winter so eine große tragische Liebesgeschichte, die eigentlich erst im Laufe dieser 500 Seiten des Romans ganz langsam ihre Wucht entfaltet. Das ist eigentlich mehr ein Epos als ein Roman, so ein echtes Ausnahmebuch, glaube ich, im Krimisegment und auf jeden Fall eine ziemlich intensive Einstiegsdroge, also eine echte Leseempfehlung jetzt für alle die sonst vielleicht mal Ehrenbogen um Krimis machen.
Ja, und bei so einem Epos, da versteht man ja, dass man da ein bisschen länger mit braucht, um sich mit so einem Buch auseinanderzusetzen. Also 3 Titel stehen oben auf der Liste, die schon im Vormonat dort oben standen. Aber es gibt natürlich auch Neueinsteiger auf der Krimi-Bestenliste. Und mit einem Sprung am weitesten nach oben geschafft hat es da Kim Coplin mit dem Buch Die Guten und die Toten. Was für ein Krimi ist das denn?
Ja, das ist jetzt wirklich was völlig anderes. Das ist so ein ganz schneller Berlin-Krimi, ganz nah dran an der Gegenwart. Man hat so das Gefühl, dass jedes Wort, jeder Satz einen anschreit. Das passiert hier jetzt, genau jetzt in diesem Moment. Im Mittelpunkt steht ein junger Vater, Saad heißt der, der vielleicht aus Syrien nach Deutschland gekommen ist, so genau weiß man das nicht, und der versucht für sich und seine kleine Tochter eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. In der Zwischenzeit arbeitet er als Wachmann in einem Parkhaus in Berlin, in dem offenbar illegale Geschäfte abgewickelt werden. Und als dort ein Waffendeal, an dem ein deutscher Staatssekretär beteiligt ist, aus dem Ruder läuft, gerät Saad zwischen die Fronten. Und die Einzige, die ihm helfen kann, das ist die Polizistin Nihal, so eine ganz taffe Ermittlerin, die sich gerade als Boxerin für die nächsten Olympischen Spiele qualifizieren will. Die hat auch einen super Punch, aber leider auch ein kleines Problem mit ihrer Impulskontrolle, was ihr bei der Arbeit natürlich eine Menge Probleme macht. So, und diese Figuren, die sind natürlich toll und 100% Netflix-tauglich. Aber was ich jetzt an Die Guten und die Toten so mag, das ist vor allem die Sprache. Kim Coplin hat so eine Art künstliche Jetztzeit-Prosa zusammengebastelt, so mit knappen, ganz schnellen Sätzen, die gespickt sind mit Jargon und so Straßenslang, Partikeln. Es gibt ganz viele super knappe Dialoge und ganz viel Handlung, die nur so, oder Handlung und auch Backstories, die nur so angedeutet werden, aber eigentlich nie richtig auserzählt werden. Also Die Guten und die Toten, das ist so ein Krimi, der einfach nach vorne losgeht, lossprintet, und ehe man sich's versieht, ist man dann auch schon durch damit.
Und weil Sie auch von der Schreiberfahrung gesprochen haben, die da drin steckt, wer ist Kim Coplin? Ich habe den Namen noch nie gehört.
Ja, das ist lustig. Kim Coplin ist ein Pseudonym. Also der Kopf klingt da vielleicht an.
Ja.
Und das scheint im Moment so das bestgehütete Geheimnis des Surkamp-Verlages zu sein, wer also dahinter steckt. Man weiß noch nicht mal genau, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Alle rätseln gerade. Ich finde es aber super. Also Kim Copeland, das klingt genauso schnell und flirrend genial wie dieses Buch.
Wenn ich jetzt so zugehört habe, würde ich aber sagen, Ihr Favorit auf der Liste ist tatsächlich Platz 1 oder ist es nochmal ein ganz anderes Buch, was Sie noch nicht erwähnt haben?
Also ich würde, wenn ich darf, total gerne noch einen Krimi empfehlen, der eher auch auf dieser Spaßseite des Genres angesiedelt ist. 17 von John Brownlow. 17, das ist ein Auftragsmörder, der für Geheimdienste und Kartelle arbeitet, so eine Art 007, der sich auf dem freien Markt anbietet und der sich selbst definitiv für den Besten im Job hält, also Selbstbewusstsein ist vorhanden, aber es gibt 16, seinen Vorgänger, und den muss er erst noch erledigen. Und das ist so ein ganz schnell, rasant und actiongeladenes Duell zwischen den beiden, aber total schön mit ironischem Augenzwinkern erzählt. So richtig helle Superschurken sind die beiden nämlich nicht. Also für mich ist es der lustigste Krimi in diesem Monat.
Eine der Empfehlungen von unserer neuen Krimi-Bestenliste für den Mai. Die ganze Liste finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Unser Juror Kolja Mensing aus unserer Redaktion war hier im Studio. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.